liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zu unserer Sendung Evangelium der Befreiung. In diesem Monat haben wir eine Reihe zum Thema die normalen Süchte und Zwänge. Ich führe heute ein Gespräch mit Manfred Geiger von Emaus über das Thema Grübelzwang und Selbstmitleid. Grüß dich, Manfred.
Ja, hallo, guter Jan.
Schön, dass du bereit bist, zu diesem Thema zu sprechen. Ich will vorweg noch was sagen zu der Reihe. Wir haben die Reihe, die normalen Süchte und die Zwänge. Was sind Zwänge? Alles kann zum Zwang werden. Es gibt Waschzwänge, Reinlichkeitszwang, Kaufzwang. Da hängt auch sicher die Kleptomanie mit zusammen. Es gibt zwanghaftes Onanieren, das reicht wieder in die Sexsucht. Und es gibt religiöse Zwänge, auf die wir in der letzten Sendung eingehen werden. Auch ein Zwang zur Ordnung, Normenzwänge, Ideologieverhaftung ist auch ein gewisser Zwang. Also alles, was wir nicht mehr frei machen, ist ein Zwang. Und um diese Zwänge soll es auch in der heutigen Sendung gehen. Bevor wir da näher starten, hören wir noch etwas Musik. Ja, Manfred, heute haben wir das Thema Grübelzwang und Selbstmitleid.
Ja.
Kannst du etwas zum Grübeln sagen? Ich selber kenne dieses Problem sehr gut. Ich war früher mal ein Weltmeister im Grübeln und um mich selber greifen. Ich habe mehr aus dem Kopf gelebt wie aus dem Herzen und habe dann, als ich anfing mit Süchtigen zu arbeiten, immer mehr den Eindruck gewonnen, dass ich in mein eigenes Spiegelbild schaue. Meine Sucht war mir zwar als Sucht zunächst nicht bewusst, aber ich habe dann doch geahnt, dass bei mir selber einiges Ähnliches. Kannst du erzählen, Manfred, wie es bei dir zu diesem Grübelzwang gekommen ist? Was ist so deine Geschichte?
Ja, ich denke, das fängt bei mir schon ganz, ganz tief in der Kindheit an. Ne? Ich bin halt hauptsächlich in Heimen groß geworden. Ich war quasi so vom 3. bis zum 18. Lebensjahr in Heimen und war da einer immer von den Schwächeren, also von den Unterlegenen. Sprich, ich habe halt ziemlich Knüppel bezogen. Und irgendwann habe ich gemerkt, naja, dass ich eigentlich ganz helle bin in der Birne, ne? Und habe dann angefangen, so die Leute untereinander auszuspielen und andere Leute bloßzustellen, ne? Also Schwachpunkte in anderen Leuten auszumachen und da reinzustochern, ne? Und sozusagen mit der Zunge kann wie ein scharfes Schwert sein, ne? Und kann auch sehr verletzend sein und sehr machtvoll sein.
Das heißt, du hast dich nicht nur gewehrt, sondern du hast auch im Grunde dich revanchiert. Du hast die Unterdrückung, die du erlebt hast, auch ein Stück wieder mit Unterdrückung geantwortet, bist du quasi vom Opfer zum Täter geworden. Kann man das so sagen?
Ja, so nach und nach, ne? Wurde das auch immer extremer, ne? Am Anfang war es vielleicht schon noch mehr Schutz, aber dann, so im Laufe der Jahre, da hab ich natürlich wirklich eine Freude dran empfunden, ja. Und es war einfach, ich bin einfach immer zynischer geworden auch, ne? Also ich war sehr, sehr zynisch dann, ne?
Das ist eine bemerkenswerte Angelegenheit. Du hast ja selber dieses Unrecht durchgemacht, dass andere dich gedemütigt haben. Ist dir da nicht aufgefallen, dass du dasselbe magst und dass du dasselbe Leid, das du durchgemacht hast, anderen zufügst?
Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Das ist mir erst eigentlich nach meiner Bekehrung aufgefallen, vor 5 Jahren, ne? Als ich zu Jesus gefunden habe. Da ist mir das bewusst geworden. Aber in der Zeit selber, wo ich so drauf war, da ist mir das nicht bewusst geworden, nee. Da war es so, dass ich halt, dass mich andere verletzt haben, also andere waren im Grunde genommen immer schuld, ne? Die Umwelt war immer schuld. Und Also ich war sehr empfindlich, aber ich habe nicht gemerkt, dass ich eigentlich auf meine Art selber auch sehr derb austeile. Ne?
Das war mir nicht klar. Dass du wenig verträgst, aber gar nicht zurückhaltend bist im Austeilen. Ne?
Ja, genau.
Das heißt, du hast früher mal Giftpfeile empfangen, mit denen du nicht fertig geworden bist und hast dann, ohne es zu merken, ständig Giftpfeile ausgeteilt. Deine eigenen Giftpfeile hast du in dir gelassen und andere mit deinen Giftpfeilen verlassen, bist du quasi in einen Teufelskreis der Gewalt auch geraten.
Also ich nenne da einfach mal ein Bild, ne, damit es klarer wird, in was für einer Haltung dass ich gelebt habe. Das war quasi, wenn ein Tier in eine Enge getrieben ist, ne, dann ist es besser, sich dem nicht zu nähern, ne, weil sonst läuft man Gefahr, dass man angesprungen wird. Ne. Dem Tier sollte man Platz geben. Ne. Und in so einer, ja, eigentlich in so einer Lebenshaltung befand ich mich, ne? Also überhaupt, wenn ich auf Menschen zugegangen bin, ja, so immer schon förmlich fast schon danach gesucht, ne? Aha, wo zum Beispiel, wenn ich mich nicht wahrgenommen gefühlt habe, ne? Oder überhaupt nur ein krummer Satz, ne? Also oder ein krummer Blick auch, ne? Geht mir heute auch des Öfteren noch so, ne? Dann verletzt mich das, dann fühle ich mich verletzt, ne? Obwohl es der andere vielleicht gar nicht so meint jetzt irgendwie, ne? Aber das reicht schon aus. Also halt hochempfindlich, ne? In Bezug auf meine Person. Ne?
Und wie hat es aber dann zum Grübeln geführt, dass du jetzt zunächst mehr vom Kopf her oder mit Rhetorik erwiderst, ist ja noch zu verstehen, aber wie ist das zum Zwang geworden?
Mhm. Ja, das hat sich im Laufe der Jahre dann einfach so entwickelt, dass ich im Grunde immer einsamer geworden bin, mich Süchte immer mehr gefangen genommen haben, ja, und die Spirale, die hat sich halt immer weiter gedreht, die Not ist immer größer geworden, öffnen konnte ich mich nicht, Gefühle waren eh nie meine Stärke.
Und ist gefühlsmäßig eher verkümmert dann?
Ja, also die ist massiv verkümmert, ja, du musst dir vorstellen, ich habe was weiß ich, im Sommer bei 30 Grad, ja, das war so das Endstadium, war ich quasi den ganzen Tag vorm Fernseher gelegen, völlig tot, und habe nur noch dahin vegetiert. Ne? Ich war einfach, ich habe irgendwann wirklich an den Schluss gefasst, dass ich sage, ich lasse mich jetzt überhaupt nicht mehr auf Menschen ein. Das war mir immer zu, kam einfach mit Menschen nicht mehr klar und wollte dann irgendwann auch mit ihnen nichts mehr zu tun haben.
Also das Kernproblem war dann die Flucht vor Menschen, kann man das so sagen?
Ja, sicher. Ich meine, weißt du, wenn du mit Menschen nicht mehr zusammen bist, dann was machst du dann? Das setzt dich automatisch mit Gegenständen auseinander und du fängst automatisch an, dich um dich selber zu drehen. Ne? Und sowas wie Liebe oder so, gibt's ja gar nicht, ne? Weil Liebe entsteht ja nicht im Austausch mit Dingen, sondern in erster Linie im Austausch mit Menschen, ne? Es ist also, wenn du so willst, der Tod der Liebe, ne?
Das Fernsehen, war das auch eine Sucht? Ich frage das gerade, weil wir ja die Reihe der normalen Süchte haben.
Fernsehen war letztendlich auch eine Sucht, ne? Ich war von vielen Dingen im Grunde genommen süchtig. Ich war spielsüchtig, ich war fernsehsüchtig. Ich war, kann man durchaus sagen, auch onaniesüchtig, ne? Weil Gefühle oder der Sexualtrieb ist ja bekanntlicherweise ein sehr starker Trieb, ne? Der sich nicht so ohne weiteres totschlagen lässt. Und auf einer normalen Ebene konnte ich es nicht ausleben, ne? Also ging das ist es dann in Onanie gemündet, ne? Und für mich ist es auch sehr interessant, dass du die drei Dinge die drei Dinge genannt, also Onaniesucht, dann Selbstmitleid?
Kaufzwänge.
Selbstmitleid, ne?
Selbstmitleid, ja.
Und ja, das sind zwei Dinge, die waren auch ganz stark bei mir dran, ne? Auch das Selbstmitleid, ne? Also wie gesagt, ich war halt dann letztendlich der, an dem immer Unrecht getan worden ist, ne? Zumindest war das so mein Empfinden. und die böse Welt, die habe ich für alles verantwortlich gemacht. Ne?
Das heißt, wenn ich es recht verstehe, du hast immer mehr dich verschlossen, innerlich keinen Zugang mehr zu Menschen gehabt, hast dich eingemauert, und je mehr du dich eingemauert hast, desto mehr bist du ins Grübeln gekommen, ins Kreisen um dich selber und bist Gefangene deiner selber geworden.
Genau. Genau so war das. Ne? Und das erlebe ich ja heute auch bei anderen Leuten. Ne? Dass letztendlich genau dasselbe abläuft. Ne?
Dieses Grübeln, wie läuft das ab? Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, auch dieses Kreisen um dich selber, diese Gefangenschaft?
Tja, also du verarmst halt dadurch, dass du nur noch aus dem Kopf lebst, oder verarmst halt emotional, also gefühlsmäßig total. Ne? Das ist eine Folge davon. Und bei mir war es irgendwann so, dass ich im Grunde gar nicht mehr fähig war, einen klaren Gedanken zu fassen, ne? Sondern das Chaos irgendwie in meinem Kopf gewütet habe und was weiß ich, bin da eine Stunde oder zwei Stunden irgendwo rumgelegen und ich habe das gar nicht mehr definieren können, was ich jetzt denke. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Ich habe das gar nicht mehr sagen können. Wenn mich jetzt einer gefragt hätte, über was hast du jetzt nachgedacht, dann hätte ich das gar nicht mehr gewusst, ne? Ich war nur noch so in so einem Konsumierding drinnen und habe im Grunde versucht, so meine eigene Gedankenwelt auszuschalten, ne? Indem ich jetzt zum Beispiel einen Fernseher anmache und um dann wieder ein Bild zu haben, auf das ich mich konzentrieren kann, ne? Obwohl das letztendlich an mir vorbeigegangen ist, ne? Das habe ich auch nicht mehr wahrgenommen. Ich habe im Grunde gar nicht mehr richtig wahrgenommen.
Es war dann wohl einerseits so ein Sinnieren über die Trostlosigkeit deines Daseins und die schlechte Welt und andererseits dann irgendwo so eine oberflächliche äußere Ablenkung wie das Fernsehen oder dann auch die Spielsucht, um nicht bei dir bleiben zu müssen.
Ja, so könnte man sagen, ja. Also ich habe, wenn ich jetzt heute das anschaue, ja, wenn ich heute irgendwas lese oder so, das ist eine ganz andere Sache. Da ist ein Anfang, da beschäftige ich mich mit irgendwas und dann komme ich zum Ende. Ne? Und früher war das halt eine endlose Bücherwälzerei meinetwegen. Ne? Ohne, dass jetzt da irgendwas richtig hängen geblieben ist. Ne? Sondern ich habe halt, ja, wenn das eine Buch fertig war, dann habe ich das nächste angefangen und ich kam da gar nicht mehr raus. Aber es war kein... Ich kann es auch ganz schlecht beschreiben irgendwie. Aber es war kein bewusstes Wahrnehmen. Ne? Und heute ist es einfach so, dass ich über eine Sache nachdenke, aber dann auch ins Handeln komme. Ne? Und danach da drin einen Abschluss quasi finden. Ne?
Das heißt, du hast in so einer Art Dumpfheit existiert oder dahin vegetiert und bist innerlich immer mehr gestorben.
Ja, also es war eine Dumpfheit, ja, genau. Das ist der richtige Ausdruck. Es war eine Leere und eine Hohlheit da und umso mehr, dass ich die versucht habe zu erschlagen. Schlaf war zum Beispiel ein Mittel, ne? Also, aber für mich war dann letztendlich zum Beispiel der Schlaf überhaupt nicht mehr erholsam, ne? Sondern ich bin so von einer Müdigkeit in die andere reingerumpelt und bin eigentlich immer müder dabei geworden, ne? Schlaf war jetzt erst einmal irgendwie ja eine Befreiung, ne? von dem eigenen Gedankenwulst, vom Kopf. Ne? Also ich habe oft irgendwie das Gefühl gehabt, der Kopf wird so schwer oder der ist so schwer, dass ich ihn eigentlich, wäre ich dankbar gewesen, ja, ich könnte ihn mal abschrauben und für eine Zeit lang auf die Seite legen, ne? weil er mich absolut nervt. Also ich bin im Grunde genommen... Mein eigener Kopf oder meine eigenen Gedanken haben angefangen, mich zu quälen. Das war mir eine Qual. Ne?
Du bist quasi durch mit dem Schlaf oder in den Schlaf aus deiner ganzen Bedrückung auch rausgeflüchtet, weil du die Wirklichkeit, die du dir selber geschaffen hattest, letztlich gar nicht mehr ertragen hast. Ne?
Genau, ja.
Diese Kopflastigkeit, Manfred, ging die einher mit einer immer stärkeren Verkümmerung des Herzens?
Ja, also heute weiß ich das, was da eigentlich abgelaufen ist und was da eigentlich war. Das ist klar, dass da total verkümmert. Das war danach so, dass mich alles, was wo Menschen irgendwie sich lieben begegnet sind oder auch wenn Menschen mir sich liebend annähern wollten, ne, dann habe ich ganz schnell wieder so meine finstere Miene aufgesetzt und quasi irgendwie unterstellt, ja, das ist doch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so naiv und so, ne? Also Liebe war für mich naiv, das habe ich als naiv runtergekanzelt, ne?
Und du konntest keine Liebe zulassen.
Das hat mich im Grunde genommen total angegriffen, ne? Mhm. Wenn Menschen sich lieben begegnet sind, das hat mich total angegriffen.
Da bin ich Nähe war gefährlich geworden.
Ja.
Also ich genau. Kann mich.
Und wenn mir dann einer zu nahe gekommen ist, dann bin ich halt zynisch geworden, ne? Und dann habe ich den schon wieder vertreiben können, weil auf dem Gebiet war ich ja gut, ne?
Weil Nähe war eigentlich grundsätzlich Bedrohung für dich geworden durch die Verletzungen in deiner Kindheit, sodass du jede Nähe als Gefahr empfunden hast.
Genau.
Und diese andere Erfahrung, dass Nähe was Schönes ist, was Weiches ist, was Zartes, die hat gar keinen Raum mehr in dir bekommen.
Nee, das konnte ich gar nicht zulassen. Ne? Das für mich war vor 5 Jahren sowas, damals einfach die Schwester Angelika, das ja, kennst du ja, ne? Mhm. Das war eigentlich die Einzige, die das gespürt hat. Die hat halt versucht, mich immer wieder zu erreichen und so und war natürlich sehr schwierig, weil ich total dicht gemacht habe, selbst wenn jemand an der Tür war und geklopft hat, dann habe ich mich halt mucksmäuschen still verhalten, ne? Aber sie hat irgendwie intuitiv gespürt, das Reden bei ihm ist das eine, ne? Sie hat gemerkt, dass das nicht stimmig ist und irgendwann sind wir dann doch mal zusammen getroffen und wir sind dann spazieren gegangen und waren so auf der Wiese und sie hat mich in den Arm genommen.
Vielleicht machen wir jetzt nochmal eine kleine Musikpause, bevor wir auf das zweite sehr wichtige Thema innerhalb unserer Sendung einsteigen, nämlich wie bist du da wieder rausgekommen? Es genügt ja nichts anzuschauen, wie sind wir in das Ganze hineingeraten, noch viel wichtiger, gerade für Menschen, die vielleicht ähnlich betroffen sind, ist der Weg raus. Aber zunächst hören wir noch ein paar Takte Musik. Ja, Manfred, du hast gerade schon angeschnitten, dass durch die Kontakte mit Schwester Angelika, die auch Gesprächspartner in der letzten Sendung war, dass durch Kontakte mit ihr ein Ausbrechen aus dieser Gefangenschaft, ein Ausbrechen aus diesem inneren Tod bei dir eingeleitet worden ist. Magst du das ein bisschen näher schildern?
Ja, wo war ich denn gerade stehen geblieben, genau. Naja, wir waren halt so auf der Wiese und sie hat mich in den Arm genommen und es ging dann immer. Ne? Es ist alles, die ganze Not und das ganze Elend rausgebrochen. Und dann ist ja mein Bruder, der hat Selbstmord begangen, gestorben und es hat dann auch noch dazu geführt, dass die Not so groß war, dass ich mich im Grunde genommen öffnen musste. Ne? Da war dann einfach der Zeitpunkt sehr günstig.
Ja. Es war so quasi Befreiung einerseits durch menschliche Liebe, aber andererseits auch durch deine eigene Not. Deine Not hat irgendwo eine Zuspitzung gebraucht, damit du aufgerüttelt wirst aus diesem Dahinvegetieren, aus diesem innerlich Gestorbensein, das im Grunde durch die Not, durch den Tod deines Bruders, den du ja sehr geliebt hast, wie ich weiß, im Grunde in deiner Existenz was erschüttert worden ist.
Ja, also das war so der Punkt, wo ich dann wirklich so an dieser ominösen Wand stand, ne, wo nichts mehr vorwärts und nichts mehr zurück, also wo ich einfach nimmer, das war so der Höhepunkt, ne.
Du bist so quasi in so eine Art Zusammenbruch geraten. Ne?
Ja, genau.
Und da war es wichtig, dass ein Mensch da war, der dich aufgefangen hat, wenn ich das recht sehe.
Ja, total, ne? Also, was weiß ich, wenn ich mir heute anschaue, wie es anderen Leuten geht, die halt, bei denen das jetzt nicht so da ist, dass ein liebender Mensch zur Seite steht, die vegetieren halt dann dahin in Psychiatrien oder so, ne? Und werden ruhig gestellt, medikamentös. Und das hätte bei mir genauso passieren können. Ne?
Aber das hat mit Schwester Angelika auch nicht gleich geklappt, wie du angedeutet hast. Sie hat da mehrere Anläufe gebraucht.
Ja, im Grunde genommen hat die Frau, sage ich mal, mich 8 Jahre verfolgt. Ne? Also immer wieder aufgesucht. Ne? Ich habe sie dann einmal gefragt, wie das eigentlich, weil es ist ja nicht ganz normal, dass wenn man von einem Menschen quasi über Jahre eine Abfuhr kriegt, ne, immer wieder versucht, den zu erreichen. Das ist meine Erfahrung die, dass sich es irgendwann mal auseinanderlebt. Ne? Dass man halt nichts mehr voneinander hört und die ganze Sache dann auseinandergeht. Und sie hat dann gemeint, dass ich bei ihr im Gebet oder so immer wieder aufgetaucht bin. Und sie irgendwie immer wieder vorbeischauen musste eigentlich. Ne? Und das dann auch immer wieder gemacht hat, ja.
Das ist jetzt vielleicht bemerkenswert, und zwar in verschiedener Hinsicht, wenn ich das dazwischen sagen darf. Einmal, ich denke gerade dran, ich habe vor 2 Tagen einen Brief bekommen von einer Frau, die mir die Not schrieb, die sie mit ihrem Freund hat, der ähnlich eingesperrt ist, wie du eingeschlossen warst, nämlich gerade auch durch Verletzungen in der Kindheit, wo ihn Mitschüler ganz massiv zugesetzt haben und wo er auf diese Weise seinen besten Freund verloren hat und sich sehr viel Groll und Bitterkeit auch in ihn angestaut hat und wo sie selber mit ihm fast nicht mehr weiter weiß, weil er kaum Nähe zulassen kann. Das, was du jetzt sagst, ist so ein Hinweis, dass wir da vielleicht sehr geduldig sein müssen, wenn da andere in so einer Isolation stecken, dass wir vielleicht warten können müssen auf den Zeitpunkt, bis der reif ist. Erzwungen kann es ja wohl kaum werden, Manfred.
Also erzwungen werden kann es nicht werden. Das Einzige, was wirklich so einen Menschen öffnen kann, das ist, dass du dem Lieben beiseite stehst. Ne? Und einfach bereit stehst, aber auch ihn, sag ich mal, jetzt nicht bedrängst. Aber mir hat es immer wieder gut getan, auch wenn ich zum Beispiel Zeichen von der Angelika von außen bekommen habe. Ich habe wie in einer abgeschnittenen Welt gelebt. Ne? Ich habe in dieser Welt gelebt, aber meine Welt war ungefähr 35 Quadratmeter groß, sage ich mal. Ne? Und ich habe ja nicht mehr teilgenommen dran. Ich habe mich einfach vollkommen ausgeklinkt. Und für mich war das, mich hat es immer wieder berührt. Ich kann mich wirklich erinnern, dass wenn Gesten rübergekommen sind, wo ich gemerkt habe, dass Menschen mitfühlend sind, ne? Dass ich plötzlich allein im Raum gesessen habe und mir die Tränen gekommen sind. Ne? Also nach außen hin habe ich den Harten gespielt, sage ich mal, und die Maske, die war auch nicht so leicht abzureißen, aber innen hat es mich dann schon sehr bewegt. Ne? Und ist ja auch klar. Ich meine, ich muss einfach mal sehen, ich habe mal auch so ein Bild bekommen, ja, wo dieser kleine Manfred, der derart gedemütigt worden ist. Ich bin ja nicht nur von Jugendlichen und von Kindern damals in meiner Zeit gedemütigt worden, sondern auch von Erziehern, die geschlagen haben. Und auch von Nonnen, ne, die ja eigentlich, wie soll ich sagen, fromm sein sollten, oder waren sie wahrscheinlich auch. Ne? Aber das war schon ein ganz schönes Ausmaß an Demütigungen auch. Ne? Und für mich war auch wichtig, oder ist es bis heute noch eigentlich, mich mit dem auszusöhnen und vor allen Dingen mich mit mir selber auch zu versöhnen. Das heißt, ich habe mal so ein Bild gehabt, ja, ich habe diesen kleinen Manfred, also dieses kleine Kind gesehen. Und also ich habe dieses kleine Kind umarmt.
Mhm.
Ja. Und dieses kleine Kind hat sich gewehrt und hat gezappelt und wollte das nicht und war unangenehm. Und irgendwann ist es ganz ruhig geworden, ne, in der Umarmung. Ne. hat sich ergeben. Ne?
Das ist jetzt ein ganz schöner Gedanke, der vielleicht für viele wichtig ist, nämlich sich selber als das kleine, hilflose Kind wieder anzunehmen und sich mit sich selber in dieser Armut zu versöhnen. Oft können wir ja gerade diese Armut nicht annehmen.
Dann möchte ich einfach sagen, das war einfach auch aus dem Evangelium. Der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein und er lebt doch nicht aus dem Kopf heraus. Ja. Du kannst aus dem Kopf heraus nicht den Lebenssinn finden. Ne? So wie es ich damals gemeint habe, eine Zeit lang, worauf ja dann jeder Absturz gefolgt ist. Ich habe zwar gehört, dass es sowas wie eine Seele gibt, aber ich hab's nicht geglaubt, das war halt ziemlich weit entfernt. Ne? Aber ich erfahre heute tatsächlich einfach, dass es auch Nahrung für die Seele braucht. Ne? Und die Nahrung für die Seele ist für mich die Liebe. Ne?
Da wären wir jetzt noch bei einer wichtigen Frage. Du sagst Nahrung für die Seele, das hat für mich einen menschlichen Aspekt, die Liebe, aber auch einen geistlichen Aspekt. Ich möchte den menschlichen Aspekt abschließen durch den Hinweis darauf, dass ich dir danke, dass du so rübergebracht hast, dass diese Befreiung begonnen hat, dass ein anderer Mensch dich geliebt hat und mit seiner Liebe bei dir durchgedrungen ist und dass gerade so die Stunde der Not dann deinen Schmerz herausgeholt hat, aber es auch wichtig war, dass du dich den verdrängten Schmerzen gestellt hast und sie aufgearbeitet hast. Nach einer kleinen Musikpause wollen wir jetzt noch kurz anschneiden, oder wird mich interessieren, wie weit der Glaube diese Nahrung, eigentliche Nahrung für die Seele, für dich eine Rolle gespielt hat. Ja, Manfred, du sprachst von der Nahrung der Seele, die Liebe. Ist damit nur die menschliche Liebe gemeint oder spielt auch die Liebe Gottes in deinem Heilungsprozess eine Rolle?
Also mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit ist es nicht so, dass da nur menschliche Liebe damit gemeint ist. Ich will mal so sagen, ich habe relativ schnell gemerkt, als ich dann so einen Weg mit Jesus begonnen habe, ne, dass ich wieder anfange, quasi was kaputt zu machen, wenn ich anfange, jetzt an dieser menschlichen Liebe festzuhalten. Ne. Ich habe gespürt, die entzieht sich immer wieder. Ne. Ich werde immer wieder auf mich selber zurückgeschmissen. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich das, was früher so Einsamkeit war oder so, das hat sich einfach ein Stück weit versammelt. Ich bin inzwischen eigentlich ganz gern allein auch, ne? Aber es ist nicht mehr aus der Not geboren, sondern beten heißt für mich da sitzen und hören. Da sitzen und auf Gott hören. Ich bete eigentlich ganz seltener ein lautes Gebet. Ich habe auch das Gefühl, ich brauche es nicht so, sondern ich sitze einfach da und höre. Zünd mir eine Kerze an. Ich habe da so einen kleinen Hausaltar hier bei mir in der Wohnung und da sitze ich dann. Ne? Und da lasse ich dann die Gedanken ziehen oder ich gehe in die Betrachtung. Ich habe ein Buch, das heißt Die Nachfolge Christi. Das sind oft ganz einfache, schlichte Sätze. Und da nehme ich mal ein und den nehme ich mit in die Stille, den lasse ich einfach so in mir wirken. Und das ist kein Nachdenken oder kein Grübeln mehr, sondern es soll sich was setzen. Ja, ich habe so inzwischen eine Sehnsucht da, Jesus nachzufolgen und möchte, dass dieses Wort Raum in mir gewinnt. Ja, ich würde es mal so ausdrücken. Und und ich mache einfach auch die Erfahrung, komme schon immer wieder mal ins Grübeln oder so, klar, aber ich merke, dass es auch weicht, ne? Ich sitze einfach da und lasse die Gedanken an mir vorbeiziehen, so wie ein paar Wolken oder so. Und irgendwann reißen die ab, also irgendwann müssen sie weichen und dann wird's klar. Also die Einsamkeit hat sich hat sich in eine Stille verwandelt, ne? Und das ist überhaupt nicht vergleichbar.
Also deine Hauptgebetsform ist das Schweigen, die Kontemplation, das Schweigen in der Gegenwart Gottes.
Ja, es ist zwar auch ein Ringen, um ins Schweigen zu kommen, aber gut, das ist es halt, ne? Aber der Weg ist klar. Also das ist klar, ja.
Es ist ein Dasein vor Gott mehr, als ein so bewusst Reden mit ihm.
Es ist eine Sehnsucht, ne? Ich weiß einfach, dass er da ist. Es ist nicht immer so, dass ich das so unmittelbar empfinde. Das empfinde ich manchmal so unmittelbar, aber das ist auch für mich ein notwendiger, also ich merke einfach, dass es notwendig ist, wenn ich dieses Dasein bei Gott nicht habe oder nicht einübe, dann greife ich automatisch wieder auf Menschen. Ne? Mhm. Und dann gerät alles wieder, dann beginnt es wieder. Und Stille oder dieses stille Gebet ist auch eine Möglichkeit für mich, mit Verletzungen klarzukommen. Ja? Also Jesus sagt ja nicht, richte deine Feinde durch zynisches Reden, sondern er sagt ja, liebe deine Feinde. Ne? Und ich versuche dann wirklich einfach das auch ernst zu nehmen und zu sagen, also meistens kann ich natürlich meine Feinde oder die Leute, die mich jetzt unmittelbar verletzt haben, nicht lieben, aber ich brauche sie auch nicht zu verdammen. Ja? Ich kann einfach für sie beten, ne? ganz schlicht und einfach. Und das ist aber auch ein innerer Kampf, dahin zu kommen.
Manfred, unsere Sendezeit ist zu Ende. Ich danke dir für deine Beiträge. Ich glaube, gerade der Schluss war sehr wertvoll, weil er auch gezeigt hat, dass es eine andere Form des Alleinseins gibt, die Kontemplation, die ja im Grunde gar kein Alleinsein ist, wenn wir zu Gott gehen. Da bist du ja letztlich nicht mehr allein. Ich danke dir recht herzlich, Manfred.
Bitteschön.